Wir haben unsere Reihe über die Gaben des Heiligen Geistes mit einem Blick in das 12. Kapitel vom Römerbrief gestartet. Ein erster Einblick, um nicht zu behaupten, wir hätten jetzt schon den Überblick. Und letztes Mal haben wir uns mit der Gabe des Dienens beschäftigt. Und heute wollen wir eine weitere Tiefenbohrung machen, und zwar in die Gabe des... Naja, schauen wir erstmal in den Text. Also ich lese die Verse 6 bis 8 und ich habe zum Anfang gemeint, hier steht jetzt mal nur der Name der Gabe. Und dann habe ich festgestellt, in Römer 12, da finden wir noch viel mehr über diese eine spezielle Gabe von heute. Wir haben mancherlei Gaben der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Und Leute, es wird einen großen Unterschied machen. Es wird einen Unterschied machen in unseren Ehen. Es wird einen Unterschied machen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, mit Geschwistern. Wenn wir verstanden haben, was unsere Gabe ist und was die Gabe des Gegenübers ist, des anderen. Du wirst dich selbst besser verstehen, wenn du weißt, was deine Gabe ist. Und wenn du weißt, was die Gabe von deinem Kind ist oder einer anderen anvertrauten Person, eben kannst du auch viel besser damit umgehen. Denn wenn sie Kinder Gottes sind, dann haben sie ja auch bei ihrer Wiedergeburt eine Gabe, eine übernatürliche Gabe bekommen, wie wir bei der natürlichen Geburt natürliche Gaben und Talente mitbekommen haben. Und Gott hat in seiner Liebe und seiner Weisheit jedem seiner Kinder die Kombination an Gaben geschenkt, die zu seiner Persönlichkeit und zu seinem Auftrag passt, den Gott ihr gegeben hat. Und deshalb hoffe ich, seid ihr voll motiviert, mit mir weiterzugehen, tiefer zu graben bei den Gaben. Und eben haben wir so eine Liste von Gaben gelesen. Da gibt es ein paar im Neuen Testament. Und mein Plan war jetzt, mit einer der weniger spannenden Gaben zu starten. Aber je mehr ich mich mit einer einzelnen Gabe beschäftige, stelle ich fest, die ist auch total spannend. Das ist der Hammer. Und auch wie die Gaben miteinander vernetzt sind, wie sie sich gegenseitig ergänzen. Also ist ja eigentlich auch kein Wunder, weil sie ja zur Erbauung der ganzen Gemeinde dienen sollen. Und heute geht es um die Gabe Spannung, um die Gabe der Barmherzigkeit. Das Wort klingt vielleicht erstmal komisch, wenn man sich noch nicht näher mit der Barmherzigkeit beschäftigt hat. Aber das haben wir spätestens in einer guten Stunde haben wir das schon mal gemacht. Aber worum geht es? Ein biblisches Beispiel könnte Johannes sein oder Barnabas. Und natürlich ist der Inbegriff der Barmherzigkeit Jesus selbst. Ja, Wolfram, bitte jetzt werde mal ein bisschen konkret. Was heißt eigentlich, was sind die Merkmale von Barmherzigkeit? Okay, wer diese Gabe hat, der hat ein Gespür. Freude und Not im Gegenüber des anderen oder einer Gruppe wahrzunehmen. Sie fühlen sich regelrecht hingezogen zu Menschen, die in einer schwierigen Situation sind. Und du siehst die zwei zusammen und du denkst, hä, die zwei haben normalerweise nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Aber der mit der Gabe der Barmherzigkeit, der fühlt sich hingezogen zu der Person in emotionalen, seelischen Nöten. Ja, jemand mit körperlichen Nöten, da fühlt sich der Barmherzige auch hingezogen zu sagen, da will ich was helfen. Aber wenn du ihm die Wahl gibst, da ist einer, der leidet körperlich oder seelisch, dann wird er sich wahrscheinlich dem zuwenden, der in einer inneren Not ist. Okay, und manchmal entsteht aus diesem Aufeinandergeworfenwerden, können daraus auch romantische Gefühle entstehen. dann ist natürlich die Frage, ob die Barmherzigkeit des anderen und die Barmherzigkeit des einen und die Not des anderen, ob das eine gute Grundlage für eine gesunde Beziehung ist. Ich hätte da meine Frage. Klammer zu. Und die Gabe, wer diese Gabe hat, der hilft, der begleitet den anderen bildlich nicht nur über die Straße, sondern bis nach Hause. Und wer diese Gabe nicht hat, der denkt sich manchmal, ist bei dem noch alles okay? Übertreibt der es ein bisschen? Ist das wirklich eine Gabe oder was ist mit dem los? Aber so ist derjenige mit der Gabe der Barmherzigkeit. So hat ihn Gott geschaffen. Ich nenne die Person jetzt einfach mal der Barmherzige. Und dazu passt ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die uns eben so kreativ und cool vorgespielt habt. Der barmherzige Samariter, der sagt dem Niedergeschlagenen nicht nur einfach, ja, du siehst schlecht aus, aber es wird schon wieder, Kopf hoch. Nein, der wählt nicht nur die Nummer 112 und läuft weiter. Der kümmert sich nicht nur um die Erstversorgung des Verwundeten. Der nimmt den Verletzten nicht nur auf seinen Esel und bringt ihn irgendwie zur nächsten Hütte. Der unterbricht seine Geschäftsreise, bringt ihn zur nächsten geeigneten Herberge und pflegt ihn höchstpersönlich. Und als er weiter muss, bezahlt er noch für die weitere Behandlung und wenn er wieder zurückkommt, wird er wieder beim Vorbeischauen. Was für eine geniale Geschichte, die uns Barmherzigkeit vor Augen malt. Der Barmherzige, er will Schmerzen wegschaffen, will Heilung bringen. Wir haben es hier eben bildlich gesehen. Der Barmherzige, der wird kaum nach den positiven Seiten der Schmerzen fragen. Sagen wir zum Beispiel, ein Mensch leidet als natürliche Folge, weil er sich gegen Gottes Gebote gestellt hat. Deshalb leidet er. Und der Barmherzige, der will ihm jetzt helfen, sein Leiden in den Griff zu bekommen, wieder gute Gefühle zu haben. Er spricht aber kaum an, was der eigentlich verbockt hat, wieso er eigentlich gerade in der Patsche sitzt. Das würde eher der mit der Gabe der Ermahnung tun, wenn wir die so nennen wollen, die erste Gabe aus Vers 8. Der würde das ihm klar um die Augen hauen. Vielleicht tun dir ja die Schmerzen ganz gut, dann lernst du was. Schadet dir gar nicht? Der Barmherzige sagt, Schmerzen? Gut? Nein. Der Ermahner? Ja, Schmerzen soll er spüren. Römer 8, 28, es wird dir doch alles zum Besten dienen. Lass die Schmerzen da sein. Der Barmherzige, der ist leicht in der Gefahr, denjenigen, der diese Gabe nicht hat, als unbarmherzig abzustempeln. Und wenn Gott im Leben eines Menschen mit einer kalten Dusche handelt, dann kommt er mit einem Regenschirm dazwischen. Also wir merken, wir können auch mit unserer von Gott gegebenen Gabe, Gottes Plan, im Weg stehen. Und das passiert besonders, wenn wir nicht in der Verbindung mit Gott, aus der Verbindung mit dem Heiligen Geist leben, wenn wir aus uns heraus leben, aus uns heraus. Und dann kann unsere Gabe für uns selbst unangenehm werden, wenn wir uns zwischen Gott und die Person stellen, mit der Gott etwas machen will. Fragen wir, ja Gott, wieso bin ich jetzt plötzlich selbst, stehe ich da wie ein begossener Pudel? Dann bekommen wir halt selbst die kalte Dusche ab. Besser ist es, wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen. Deswegen haben wir diese Reihe über den Heiligen Geist, dass wir das zusammen immer mehr lernen. Denn dann stehen wir Gott nicht im Weg, wenn er handeln will. Dann können wir unterscheiden, ob wir uns mit unserer Gabe jetzt in die Situation hineinwerfen sollen oder auch gerade nicht. Und das gilt, egal ob du die Gabe der Barmherzigkeit oder des Dienens hast oder ob du die Gabe der Prophetie oder Heilung hast. Das erinnert mich an Galater 5, 16. Lebt im Geist. Lebt im Geist. Oder nach der neuen Genfer Übersetzung. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn es ist möglich, mindestens Teile der Geistesgaben aus falschen Motiven, aus der menschlichen Natur heraus einzusetzen. Und leicht denkt man ja, der mit der spektakulären Geistesgabe, der muss ein superreifer Christ sein. Der muss ein echt geistlicher Mensch sein. Aber ob wir wirklich geistlich gereifte Menschen sind, das erkennt man weniger an den Gaben, als vielmehr an den Früchten des Geistes. Klammer auf, wer bei der Reihe zu den Früchten des Geistes nicht da war, lade ich euch ein, bei YouTube nochmal reinzuschauen. Klammer zu. Zurück zur Barmherzigkeit. Wer diese Gabe hat, dem liegen Menschen mit einem inneren oder seelischen Leiden eben sehr am Herzen. Und in die können sie sich besonders tief reinfühlen. Deswegen. Und oft ist es auch so, dass der Barmherzige selbst tiefes Leiden erlebt hat. Und das gebraucht Gott dann, dass der andere Leidende in der Tiefe wirklich verstehen kann. Und mal ehrlich, wenn du tief im Leiden steckst, würdest du dann lieber zu jemandem hingehen, der ein Buch gelesen hat und dir alle Fragen beantworten kann? Oder jemanden, der selbst in der Situation war und auch so ein Leiden erlebt hat? Logisch, denjenigen, der es aus eigenem Erleben kennt, der wirklich weiß, wovon er redet, dem hörst du zu. Wir sehen also, Barmherzigkeit, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Gabe. Es ist ein Teil von deinen Erfahrungen, ein Teil von dir. Frage, wer will sich heute bewerben für die Gabe der Barmherzigkeit? Gut, dass das bei Gott anders läuft. Ja, und ich sage euch, es wird noch krasser. Aber gleich, auch ist die Barmherzigkeit sensibel gegenüber Worten und Taten, die Menschen verletzen. Sensibel gegenüber Worten und Taten, die andere Menschen verletzen. Stell dir vor, du hockst in deinem Hauskreis oder du bist mit deiner Pfadisippe auf dem Hike und irgendeiner fängt an, einen anderen zu kritisieren. Wenn du die Gabe der Barmherzigkeit hast, dann willst du aus dir heraus sofort denjenigen verteidigen, willst dich dazwischenstellen. Irgendwas im Barmherzigen tut sich schwer, damit umzugehen. Es platzt schier aus ihm heraus. Du willst irgendwie diese Person verteidigen. Und ich sage euch, wenn wir nicht einige hier hätten mit der Gabe der Barmherzigkeit, dann wären wir schon lange explodiert. Dann würde es uns als Gemeinde schon nicht mehr geben. Aber die Barmherzigen helfen uns, zusammenzubleiben. Helfen uns, den anderen zu verstehen. Uns nicht unnötig gegenseitig zu verletzen. Der Barmherzige ist also einfühlend, ist sanft, ist freundlich. Aber wenn eine leidende Person, mit der er sich verbunden fühlt, angegriffen wird, dann kann der Barmherzige auch relativ unbequem werden. Kann er mal aus der Haut fahren. Der Barmherzige ist sehr loyal zu Menschen, mit denen er sich verbunden fühlt. Und der Barmherzige, der hat ein tiefes Gespür, selbstlose Liebe zu erkennen. Denn auch er liebt selbstlos. So hat ihn Gott gemacht. Und weil sie lieben, sind und machen sie sich verletzlich. Barmherzige, weil sie lieben, sind und machen sich verletzlich. Dazu haben Christine und ich vorgestern am Valentinstag zufällig einen passenden Liebesfilm geschaut. Einen Film über ein Ehepaar. Und viele von euch haben von Richard Wurmbrand gehört. Das war ein jüdischer Atheist, der 1937 zum Glauben an Jesus kam. Weniger bekannt, aber nicht weniger beeindruckend ist die Geschichte seiner Frau Sabina. So heißt der Film. Sabina, die ebenfalls Jüdin ist, nach dem wahren Erleben der beiden gedreht, Sabina eben auch Jüdin, die kommt nach großen inneren Widerständen auch zum Glauben an Jesus Christus als Messias. Und erst ärgert sie sich über Bibelverse wie Römer 12, 20. Wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wie dumm ist das denn? Wie blöd ist denn bitte so eine Aussage? Aber dann verändert Gott ihr Herz und schenkt ihr in besonderer Weise die Gabe der Barmherzigkeit. Und wie krass, das ist kaum zu verdauen. Als Richard und Sabina die Möglichkeit haben, sich an dem Nazi zu rächen, der wahrscheinlich nicht nur neben den ganzen vielen Juden, die er umgebracht hat, wahrscheinlich auch die tatsächliche Familie von Sabina umgebracht hat. Rächen Sie sich nicht. Und Sabina vergibt diesem Mann. Und sie sagt nicht nur, ich vergebe dir und jetzt hau ab. Sondern sie vergibt ihm. Sie vergibt ihm und überschüttet ihn mit Liebe. Überschüttet den Mörder ihrer Familie mit Liebe. Und wenn ich letztes Mal gesagt habe, natürliche Gaben sind natürlich und geistliche Gaben sind übernatürlich, dann kann man sagen, die Barmherzigkeit von Sabina ist übernatürlich. Und mit dieser übernatürlichen Barmherzigkeit begegnet sie auch anderen Nazis. Ich will nicht spoilern, sondern ich will euch ermutigen, schaut euch diesen Film an. Der ist noch bis 26. März zum Beispiel bei Bibel-TV zu sehen in der Mediathek. Wenn jeder Christ barmherzig sein soll, wie wir gleich sehen werden, wenn jeder Christ barmherzig sein soll, auch und gerade den Feinden gegenüber, dann frage ich mich, was bedeutet das in unserer polarisierten Zeit heute? Was bedeutet das gegenüber Menschen, für die ich natürlicherweise nur Verachtung übrig hätte? Bis zum Wahlsonntag und darüber hinaus? Was bedeutet Barmherzigkeit? Was für einen Unterschied könnte das machen, wie wir Menschen sehen, wie wir ihnen begegnen? Nochmal Römer 12, 20. Wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Finde ich eine schöne Übersetzung. Im Wörtlichen heißt es, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und Sabina, die hat das gemacht. Und die merkt das immer wieder dramatisch. Ein Umdenken bei ihren Feinden. Kohlen auf dem Haupt, das verändert irgendwas. Leute, kann es sein, dass hier wieder mal der Jesusweg ganz anders und viel effektiver ist, als das, was so sonst aus uns herauskommen würde? Dass der Jesusweg viel besser ist, als das, was unsere Gesellschaft uns an Tipps geben würde? Ja, genau so ist es. Jeder Christ soll barmherzig sein. Das ist der Jesusweg. Aber wo startet der Jesusweg? Im ersten Vers Römer 12 heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Weil Gott so barmherzig ist, damit fängt es an. Der Jesusweg, der fängt bei Gott an. Mit Gottes Barmherzigkeit. Er hat uns geliebt. Er war uns barmherzig, als wir noch seine Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Er ist die Quelle der Barmherzigkeit. Aus uns selbst können wir es gleich vergessen. Versuch nicht mal, es anzufangen damit. Aber wenn du angedockt bist an diese Quelle der Liebe, an die Quelle der Barmherzigkeit, dann kann Gott es schenken, dass wir das leben. Über dieses lebendige Opfer, was hier steht, hatten wir schon vor 3 Wochen gesprochen. Das ist Barmherzigkeit. Und wie gesagt, können wir aus Römer 12 noch viel mehr zur Barmherzigkeit lernen, Vers 14. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Genau wie es die Sabina gemacht hat. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Das Mitfreuen ist ja relativ leicht. Mitfreuen ist schön. Aber auch das steht nicht ohne Grund hier drin. Ich bin so selbst mit mir selbst und mit allem Möglichen beschäftigt. Ja, sehe ich es überhaupt, wenn das Kind sich über ein Gänseblümchen am Straßenrand freut? Kann ich mich da noch mitfreuen? Wie schön wäre das, wenn wir uns wirklich mitfreuen können mit dem, der sich freut. und wie wertvoll ist es, den Traurigen, den Ängstlichen, den Einsamen, den Frustrierten, den Überforderten von Herzen zu begleiten, ihm Zeit zu schenken, ihm mein Ohr zu schenken, ihm mein Herz zu öffnen. Das ist Barmherzigkeit. Und in Vers 16 heißt es, lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Ja, es ist keine Überwindung, wenn dein Boss in der Kantine vom Stuhl fällt, ihm ein Wasser anzubieten. Aber den Verachteten, dem etwas Gutes zu geben, das wäre Barmherzigkeit. Und im nächsten Vers heißt es, vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, könnte man sagen. Steht auch ausdrücklich in Jakobus 2,13. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Böses mit Bösem vergelten, das kann jeder. Das ist einfach. Das läuft automatisch. Aber denen von Herzen Gutes tun, die mir Böses tun, das ist Barmherzigkeit. Daran sieht man, der Geist Gottes lebt in dir. Der Geist Gottes lebt in dir. Und es ist auch gar nicht nötig, Böses mit Bösem zu vergelten. Denn in Vers 18, im nächsten Vers heißt es, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Barmherzigkeit rächt sich also nicht selbst. Und weil wir wissen, dass Gott barmherzig ist und seine Kinder grenzenlos liebt. Und wir hatten gesehen, Barmherzigkeit ist loyal zu jedem, mit dem sie sich verbunden fühlt. Deshalb können Menschen, die in tiefer Verbindung zu Gott leben, viel entspannter mit Ungerechtigkeit umgehen. Deshalb können Christen barmherzig sein. Okay, wir hatten gesehen, dass Menschen mit der Gabe der Barmherzigkeit in besonderer Weise selbstlose Liebe erkennen können, im Herzen spüren können. Gleichzeitig spüren sie auch das Gegenteil, wo keine echte Liebe da ist. Und das tut ihnen in besonderer Weise weh. Wenn zum Beispiel eine Person mit der Gabe der Barmherzigkeit verheiratet ist, aber von ihrem Partner nicht diese Liebe wahrnehmen kann, sich nicht geliebt weiß, dann wird sie viel mehr darunter leiden als eine Person ohne diese Gabe der Barmherzigkeit. Und generell gilt, wenn du nicht bereit bist, dich verletzlich zu machen, dann wirst du niemals lieben. Wenn du nicht bereit bist, dich verletzlich zu machen, wirst du nie jemanden wirklich lieben. Und es gibt nicht wenige Leute, die sich mit der Liebe schwer tun, weil sie ohne bedingungslose Liebe aufgewachsen sind. Oder weil sie tiefe Verletzungen erlebt haben. Also bauen sie eine Mauer um sich, damit sie ja nicht jemand so nah an sie rankommt, um schon wieder verletzt zu werden. Deshalb geben sie echter Liebe keinen Raum. Und wenn es dann doch in die Richtung geht, dann ziehen sie die Notbremse. Klar, Liebe will jeder. Aber wenn mir noch wichtiger ist, nicht verletzt zu werden, dann baue ich eine Mauer. Okay, und weil es in dieser Welt keine Liebe ohne Verletzung gibt, gibt es eben viele Menschen, die ohne diese bedingungslose Liebe leben werden. Die diese bedingungslose Liebe nie kennenlernen, weil sie ihre Schutzmauer haben. Aber wisst ihr was? Wer etwas von der Erfüllung gespürt hat, die durch bedingungslose Liebe in unser Leben kommen kann, was es heißt, was es bedeutet, geliebt zu werden und zu lieben, der hat auch den Mut, das Risiko einzugehen. Der hat die Kraft, die Chance zu nutzen. Ja, dann bist du verletzlich, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und wenn du dich nach Verletzungen einmauerst, die Tür in deinem Herzen zuschließt, dann wird Folgendes passieren. Die Liebe kommt auf dich zu, aber weil sich die Liebe nicht aufdrängt, wirst du sie verpassen, wirst du sie nicht erleben. Und wenn du die Liebe verpasst, dann verpasst du, worum es im Leben eigentlich geht. Das Leben dreht sich um diese Achse, um die Liebe. Gott ist die Liebe. Gott liebt dich. Und du kannst diese Liebe spüren, du kannst sie annehmen, du kannst sie erleben. Und wenn du diese bedingungslose Liebe von Gott nicht nur im Kopf hast, sondern im Herzen, dann bist du mit der glücklichste Mensch auf der Erde. Viele von uns sind ja so geprägt zu denken, ja, kann Gott mich überhaupt lieben bei dem, was ich alles schon verzapft habe? Kann Gott mich überhaupt lieben? Aber Leute, das ist nicht die Frage. Gott kann nicht anders, als dich zu lieben. Gott kann nicht anders, als dich zu lieben. Und die Frage ist, kann ich das annehmen? Kann ich und will ich seine Liebe annehmen? Und seht ihr, Jesus hat sich verwundbar gemacht. Er wurde tief verletzt, hat extreme Schmerzen, nicht nur körperlich, auf sich genommen. Aber er hat weiter geliebt. Er hat weiter geliebt. Er hat selbst seinen Verräter geliebt, obwohl er wusste, was der ihm antun wird. Mit einem Kuss verraten, wie brutal ist das denn? Ausgeliefert an den brutalsten, damals bekannten Tod. Wieso hat Jesus weiter geliebt? Bedingungslose Liebe. So ist er. Und Jesus möchte euch, uns alle mit dieser seiner Liebe erfüllen. Dass wir Menschen lieben, dass sie aus uns herausfließt, egal was der andere tut. Ja, du wirst verletzt werden. Ja, du wirst enttäuscht werden. Ja, du wirst abgelehnt werden. Aber wenn du echte Liebe geschmeckt hast, dann wirst du sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich, das Risiko einzugehen. Es lohnt sich, die Verletzungen zu durchleben. Und wie oft macht man sowas mit? Naja, es kommt darauf an, wie intensiv du diese bedingungslose Liebe erlebt hast. Wie viel Raum du ihr in deinem Herzen gegeben hast. Sabina, die konnte es oft. 3-mal ist ihr Mann ins Gefängnis geworfen worden. 2-mal ist sie unschuldig ins Gefängnis geworfen worden. Die Folter und so weiter erwähnen wir gar nicht mal. Ihre Eltern wurden umgebracht. Ihre Geschwister wurden von den Nazis ermordet. Und trotzdem konnte Sabina lieben. Sie musste sich nicht verhärten. Sie konnte diese bedingungslose Liebe leben. Und es gibt nichts, was dein Leben so tief erfüllen kann. Es gibt nichts, was dein Leben so tief erfüllen kann, was deinem Leben so eine Schönheit, so einen Wert geben kann, wie bedingungslose Liebe. Kein Ich liebe dich, wenn, kein Ich liebe dich bis, kein Ich liebe dich, aber, einfach Ich liebe dich, genauso wie du bist. Und ich werde dich lieben, auch wenn du dich veränderst, wenn du irgendwann vielleicht nicht mehr so fresh bist. Oft verpassen Menschen das Beste von Gott. Sie verpassen seine überfließende Güte, seine bedingungslose Barmherzigkeit, seine geniale, bedingungslose Liebe. Einfach, weil sie die Schmerzen umgehen wollen. Und oft heiraten Menschen, die tief verletzt sind. Und sie hoffen, dass ihr Partner oder ihr nächster Partner das alles ausgleichen kann. Aber sie bringen in ihre Ehe diese Mauer, vielleicht bis hierhin. Ja, ein Teil lassen sie zu. Aber dann erleben sie die nächste Verletzung und die nächste Reihe Steine wird aufgemauert, bis sie irgendwann komplett isoliert voneinander eingemauert sind, gefangen Und die Person, die denjenigen heiratet, die kann das erstmal nicht sehen. Und wie gesagt, bei der nächsten Enttäuschung wird eine Reihe Steine draufgemauert. Und früher oder später sind sie komplett voneinander getrennt und es ist egal, was der Partner unternimmt. Sie können weiter eine körperliche Beziehung haben. Sie können Sex miteinander haben, aber keine Liebe. Und solange wie die Liebe keinen Raum hat, werden sie niemals die Art von Beziehung leben, die Gott für sie vorgesehen hat. Die tiefe, erfüllende Beziehung. Die Person mit der Gabe der Barmherzigkeit macht sich selbst verletzlich. Und oft wird sie auch verletzt. Aber wenn sie mit dem Geist Gottes unterwegs ist, dann ist sie auch bereit dazu. Bereit, verletzt zu werden, selbst von der Person, der sie helfen will. Aber auch dem Barmherzigen kann es zu viel werden. Und auch er kann irgendwann frustriert eine Mauer bauen. Sich zu isolieren und nicht mehr an dieser Quelle angedockt bleiben. Deshalb ist es gerade für den Barmherzigen wichtig, verbindliche Freundschaften zu haben, aufzubauen. Auf Augenhöhe Freundschaften zu erleben. Wo man sich gegenseitig loyal unterstützt, wo man sich ermutigt. Wenn aber der andere nicht loyal ist, ist das für den Barmherzigen brutal. Weil er selbst absolut loyal ist. Weil er sich für den anderen aufgibt. Weil er sich in seine Hand fallen lässt. Das ist für den Barmherzigen besonders brutal, weil ihm Loyalität, weil ihm enge Verbundenheit so wichtig ist. Den kannst du nicht mit einem Blumenstrauß abspeisen oder einem Juwelenring. Da gibt es nichts, was ihm so wichtig ist, wie diese Nähe. Er will einfach Nähe. Sagen wir, dass ein Ehepaar, und im Beispiel, sie hat die Gabe der Barmherzigkeit und sie spürt diese Herzensnähe von ihrem Mann nicht. Wahrscheinlich wird sie eins von zwei Dingen tun. Achtung, entweder sie geht shoppen. In dem Beispiel, es könnte auch andersrum sein, es könnte auch der Mann sein, nur hier, um nicht Klischees zu bedienen. Aber in dem Beispiel ist es eine Frau und sie geht also shoppen, um Menschen zu begegnen, um irgendwas mit nach Hause zu nehmen, was ihr nah ist. Vielleicht Kleidung, vielleicht Schmuck. Und beim Mann wäre es wahrscheinlich Technik oder irgendwas, was er sich anschauen kann, ist ja auch egal. Man kauft und kauft, um diese innere Leere zu füllen. Und irgendwann, wenn das Geld aus ist oder wenn man merkt, dass davon die Leere nicht weg ist, dann kommt Gefahr Nummer zwei. Du fängst an, dich umzuschauen. Vielleicht gibt es da draußen ja noch irgendwen. Man kann sich ja mal umschauen. Eine nette Begegnung, die meine Leere füllen kann. Wenn die Sachen mich nicht füllen, dann suche ich schnell bei Beziehungen weiter. Und ich denke, ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke, wir merken, wie wichtig es ist, unsere Emotionen wahrzunehmen. Ich bin auch am Lernen, uns besser selbst zu verstehen. Wo kommt das her? Was ist die tiefe Sehnsucht in mir? Was ist das wirkliche Bedürfnis dahinter? Wie möchte Gott, mein liebender Vater, diese Sehnsucht stillen? Zentrale Fragen, wichtige Fragen. Lasst uns dem gemeinsam nachgehen, als Ehepaar miteinander. Im MyLife-Workshop versuchen wir das. In Kleingruppen Zweierschaften oder in der Seelsorge. Klammer auf, Achtung Seelsorger. Seelsorger haben oft die Gabe der Barmherzigkeit. Und der Barmherzige spürt im Gegenüber was, was ein anderer nicht wahrnimmt. Also fühlt man sich verstanden, man fühlt sich geliebt. Und der Barmherzige, der baut eine wertvolle Beziehung auf, einfach um zu helfen. Aber das kann auch missverstanden werden. Weil der Barmherzige sich wirklich interessiert. Das fühlt sich gut an. Wie gesagt, da können Gefühle aufkommen. Deswegen muss da der Seelsorger sehr wach sein, um das nicht zu missbrauchen, dass das nicht in eine ungesunde Richtung geht. Dass ich nicht Gefühle züchte, die ungesund wären. Also, du öffnest dein Herz, du zeigst bedingungslose Liebe und wer mit einem leeren Liebestank zu dir kommt, der kann das leicht missverstehen, als wäre es romantische Liebe. Klammer zu. Barmherzige. Barmherzige verbinden sich gern mit anderen Barmherzigen. Sie empfinden dasselbe, sie können sich gegenseitig viel geben. Das ist schön, das ist wertvoll. Aber es gibt auch eine Gefahr. Es gibt die Gefahr, Klarheit zu vermeiden. Es gibt die Gefahr, Klarheit zu vermeiden. Ein Barmherziger, der vermeidet es gern, Klartext zu sprechen, solange er nicht sieht, was der andere für einen Nutzen davon hat. Und wir haben gesehen, wie wir uns auch mit unseren Gaben Gott in den Weg stellen können. So auch mit der Barmherzigkeit. Sagen wir, da ist eine Mutter oder ein Vater mit der Gabe der Barmherzigkeit. Ein Kind hat was verbockt, war ungehorsam und das Elternteil will das Kind nicht abstoßen, will das Kind nicht verletzen. Deshalb sagt vielleicht die Mutter oder der Vater nicht in der nötigen Klarheit, was Sache ist. Aber wenn der Barmherzige in tiefer Verbindung mit Gott lebt, merkt er, dieses Wischiwaschi, das bringt dem Kind nichts, das bringt mir nichts. Und wenn mein Kind mich doch wegen meiner Klarheit wegschiebt, ist das nicht das Schlimmste, was passieren könnte. Weggeschoben werden, abgestoßen zu werden, ist nicht das Schlimmste, wenn ich das Richtige gesagt und getan habe. Noch schlimmer ist es dem Kind oder der anderen Person, die mir anvertraut ist, nicht klar zu sagen, was ich hier sagen müsste. Deshalb, wenn du die Gabe der Barmherzigkeit hast, dann bitte achte darauf, dass du dich nicht vor der nötigen Klarheit drückst. Auch auf der Arbeit. Es kann sein, du musst mal was sagen, was die Kollegen, was die Mitarbeiter nicht hören wollen. Aber wenn du es nicht sagst, nimmt die ganze Abteilung oder nimmt die ganze Firma Schaden. Der Barmherzige erkennt leichter falsche Motive als andere. Deshalb kann es auch sein, dass manche dich meiden, dass vielleicht irgendjemand sagt, ey, halt dich besser von dem fern, mit dem ist schlecht Kirschen essen. Fühlt sich nicht schön an. Aber gut zu verstehen, wieso wir sind, wieso der andere ist, wie er ist. Okay, wie ist der Barmherzige wenn er aus sich selbst herauslebt? Und wie ist der Barmherzige, wenn er aus dem Heiligen Geist herauslebt? Wenn er aus dem Heiligen Geist lebt, ist er sehr aufmerksam, sehr zuvorkommend und voller Mitgefühl gegenüber anderen Menschen, gegenüber Menschen, die gerade leiden. Wenn er aus sich selbst herauslebt, dann kann ihm das auch egal sein. Dann fragst du dich, wo ist die Gabe überhaupt geblieben? Wenn der Barmherzige aus Gott lebt, dann ist ihm Gerechtigkeit sehr wichtig. Und wenn er aus sich selbst herauslebt, kann er auch sehr parteiisch sein. Egal welche Gabe wir haben, der Kontrast ist krass, ob wir aus uns selbst herausleben oder aus dem Geist Gottes, ob Gott unser Zentrum ist. Der Barmherzige kann sehr freundlich und sehr behutsam sein, aber ohne Gott gnadenlos hart. Der Barmherzige ist normal, demütig und bescheiden. Er lässt dich stehen. Er verurteilt dich nicht gleich, wenn du anders bist als er. Aber wenn er sich um sich selbst dreht, dann ist er stolz und berechnend. Frage: Wer von euch hat die Gabe der Barmherzigkeit? Okay, ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, aber ich hoffe, wir haben etwas besser verstehen, wieso wir ticken, wie wir ticken, wieso ihr tickt, wie ihr tickt. Wieso empfindet, wie er empfindet und tut, was ihr tut. Und wer die Gabe nicht hat, der versteht vielleicht besser, wieso Barmherzige so sind, wie sie sind. Und wie wir unsere Beziehung miteinander besser leben und gestalten können. Und wenn du noch kein wiedergeborener Christ bist, noch nicht mit Jesus lebst, okay, ehrlich gesagt, ist das Thema Gaben des Geistes dann noch nicht dein Thema. Denn Gott teilt diese Gaben, diese geistlichen, übernatürlichen Gaben, nur seinen Kindern aus. Vieles kann bei dir gut laufen. Du hast auch natürliche Talente bekommen von Gott, wie wir vor 2 Wochen hatten. Ja, vielleicht hast du viele schöne Momente, eine gute Zeit. Vielleicht läuft es im Job richtig gut. Aber ich meine, die tiefe Zufriedenheit, der tiefe Frieden, den nur Jesus Christus schenken kann, der fehlt dir noch. Ja, du kannst fröhliche Momente haben, aber die stabile Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen, auch äußerem Leiden, den bleibenden Sinn fürs Leben, den kennst du noch nicht. Für dich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst dein eigener Gott oder du lässt Jesus Christus deinen Herrn und Erlöser sein. Lässt dich vom wahren Gott ins Leben leiten. Und wenn du da im Inneren fragen oder ringen bist, dann komm bitte nach dem Gottesdienst auf mich oder jemand anders von den Mitarbeitern zu. Lass es nicht wegplätschern, wenn du da diesen Impuls spürst. Gott hat etwas Wunderbares für dich, was du erleben kannst, was heute starten kann. Nicht nur eine oder mehrere Gaben, sondern sehr viel. Okay, wir haben sehr viel über die Gabe der Barmherzigkeit gesprochen. Noch ein letzter abschließender Hinweis. Um die Gabe der Barmherzigkeit im Geist zu leben, ist es wichtig, sich regelmäßig im Gebet und im Studium von Gottes Wort mit der Bibel, durch die Bibel mit Gott zu verbinden. So kann der Heilige Geist uns leiten und auch unsere Motive noch mehr reinigen. Wir beten. Jesus, vielen Dank, dass du Barmherzigkeit vorgelebt hast und es ist unglaublich, es ist stark. Herr, wir kommen da niemals dran. Aber danke dir, dass du durch deinen Geist der Barmherzigkeit in uns immer noch mehr Raum geben willst. Wer von uns diese spezielle Gabe hat, in besonderer Weise, aber auch jeder von uns. Herr, steck du uns an mit deiner Barmherzigkeit. Hilf uns, es einzuüben, zu leben, zu deiner Ehre. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.